herzlich willkommen beim Liberaler Politik Podcast. Mein Gast ist heute Tim Krieger, Professor für Wirtschaftspolitik an der Universität Freiburg. Herzlich willkommen, Tim.
Ja, herzlichen Dank für die Einladung, Martina.
Wir beide kennen uns, weil wir mal an der gleichen Uni gearbeitet haben. Das war in Göttingen. Erzähl doch mal kurz, was du da gemacht hast.
Ja, in Göttingen habe ich damals meine Promotion begonnen. Das war jetzt schon eine Weile her, 20 Jahre. Und ich war an dem einen Lehrstuhl und Martina, du warst halt an dem anderen Lehrstuhl. Und so läuft man sich dann eben über den Weg.
Und welches Thema hattest du in deiner Doktorarbeit?
Also das Thema meiner Doktorarbeit war damals ganz, ganz aktuell. Das ging nämlich um Zuwanderungspolitik. Und ich habe mir angeschaut, Zuwanderungspolitik in alternden Gesellschaften.
Und welche Erkenntnisse hast du da gewonnen? Kann man das so kurz zusammenfassen oder ist das eher komplex?
Nee, man kann das eigentlich zusammenfassen. Es ist eben ein ganz grundsätzlicher Konflikt, den ich da versucht habe auch darzustellen. Das war dann hauptsächlich modelltheoretisch. Zwischen den unterschiedlichen Interessen, die einfach in den Generationen da sind im Hinblick eben auf Zuwanderung. Man kann sicherlich sagen, dass Zuwanderung ein ganz gut geeignetes Instrument ist, um eben in einer alternden Gesellschaft letztlich junge Arbeitskräfte in das Land zu bekommen. Die meisten Migranten sind jung und relativ gut qualifiziert. Und das ist natürlich etwas, was sich nicht nur langfristig, sondern sogar auch schon in der kurzen Frist meistens ganz positiv auf die Finanzierung des Rentensystems auswirkt. Und dazu habe ich so einige Sachen dann gemacht und wie das bei uns im Fach so üblich ist, dann in Fachzeitschriften veröffentlicht. Und das war so der Grundstock meiner wissenschaftlichen Arbeit.
Und wie würdest du deinen Schwerpunkt jetzt beschreiben? Wenn dich jemand fragt, woran forschst du, was sagst du dann?
Also das hat sich tatsächlich im Laufe der Jahre ganz deutlich geändert. Was geblieben ist, ist das Thema Migration. Das beschäftigt mich nach wie vor ganz, ganz intensiv und das ist auch immer aktuell. Also von daher ist das was mir ans Herz gewachsen ist und was ich weitermache. Ich habe dann zwischenzeitlich mich auch noch ein bisschen stärker mit dem Thema Bildung aus einer modelltheoretischen Sicht beschäftigt, ein bisschen über Steuerwettbewerb gemacht. Und dann bin ich so nach und nach immer weiter in die Richtung der Fragen von Globalisierung gewandert und von Institutionen, also so dieser ganze Bereich der Institutionenökonomik, zu dem dann eben auch das gehört, wofür ich nach Freiburg geholt worden bin, nämlich diese Idee der Ordnungspolitik oder des Ordoliberalismus. Also da gibt es große Ähnlichkeiten zwischen diesen Konzepten.
Kannst du da vielleicht noch mal kurz für den Laien erklären, was Institutionenökonomik ist und was Ordnungspolitik ist?
Ja, also Institutionenökonomik, das ist ein Thema, das in den letzten Jahren bei uns im Fach ganz, ganz großen Aufschwung gehabt hat. Und zwar geht es letztlich um die Frage, wie also jenseits des reinen Marktgeschehens eigentlich Menschen miteinander interagieren. Ja, also wie sozusagen in einer Gesellschaft die Dinge funktionieren. Und das, was letztlich so dieses Zusammenspiel von Menschen in einer Gesellschaft ausmacht, das ist ganz häufig von Institutionen geprägt. Und Institutionen, das klingt so ein bisschen so wie so eine, was weiß ich, Organisation oder sowas. Aber das ist damit gar nicht gemeint, sondern es geht meistens darum, dass die Frage ist, welche Regeln gibt es eigentlich in einer Gesellschaft? Ja, und da gibt es auf der einen Seite so die formellen Regeln. Ja, das ist zum Beispiel die gesamte Gesetzgebung. Das ist die Rechtsprechung. Also alles, was im Prinzip irgendwo niedergelegt ist und was unser Miteinander ganz, ganz stark prägt. Ja, und dann gibt es die informellen Institutionen, die sind mindestens genauso wichtig, wenn nicht sogar noch wichtiger. Das sind so all diese, ich sag mal, Sitten, Gebräuche, Normen, denen wir permanent folgen. Ja, und wenn man das jetzt einbaut in so die ganz typische sogenannte neoklassische Volkswirtschaftslehre, also so das, was in den Lehrbüchern drinsteht, dann kriegt man plötzlich andere Ergebnisse. Ja, dann sind die Ergebnisse nicht mehr ganz so eindeutig, dann sind die Reaktionen der Marktteilnehmer nicht mehr ganz so eindeutig. Und das ist eine unglaublich spannende Sache. Ja, also nur um mal ein Beispiel zu nennen, ein großes Thema ist zum Beispiel Korruption. Ja, also man hat eigentlich so Markthandlungen, würde sagen, naja gut, da sind halt irgendwelche Firmen, ne, die stehen miteinander im Wettbewerb und dann ist aber hintenrum, gibt es da irgendwie so eine Möglichkeit, jemanden zu bestechen und sich eine bessere Marktposition zu besorgen. Ja, und das ist sozusagen diese Möglichkeit, also diese versteckten Regeln, sage ich mal, die da so im Hintergrund sind, wie man eigentlich seine Marktposition ausbaut, wie man Macht gewinnen kann. Ja, das ist was in der Institutionenökonomik dann behandelt wird.
Lobbyismus würde dann ja vielleicht auch dazu zählen, ne, oder?
Absolut, absolut, genau. Also man kann Lobbyismus natürlich auch in so einem ganz klassischen oder neoklassischen Rahmen erklären, warum das gemacht wird. Aber der Lobbyismus ist eben eigentlich auch etwas, was sozusagen institutionell teilweise legal verankert ist. Manches ist auch nicht ganz so legal. Und alles, was so in diesen Bereich reinfällt, das finde ich einfach auch unglaublich spannend. Ja, also ich beschäftige mich auch mit organisierter Kriminalität und Terrorismus und Ähnlichem. Ja, das sind also alles so Themen, die in diesen großen Bereich letztlich reinfallen.
Ja, spannend. Also dass das auch in den Bereich der Wirtschaftswissenschaft reinfällt, ist, finde ich, total interessant und total lohnenswert, sich damit zu beschäftigen. Ne? Gerade wenn die Märkte eben nicht so mit einfach zwei geraden Linien, die sich irgendwo kreuzen, darstellbar sind, dann wird es ja eigentlich erst richtig interessant. Ne?
Genau, und da kann man auch jeden Tag irgendwas Neues entdecken. Also das ist absolut faszinierend. Und es ist auch großartig, was in der Literatur einfach an Projekten gemacht wird. Also auf was für Ideen andere Forscher so kommen. Also das macht einfach richtig Spaß. Und es macht auch unseren Studierenden sehr viel Spaß, wenn wir dazu Vorlesungen haben, wenn wir Seminare anbieten. Ja, also es gibt so paar große Namen momentan, wie eben Darren Acemoglu, sicherlich der bekannteste Vertreter dieser Linie. Und der beschäftigt sich eben ganz, ganz viel auch mit so Fragen, wieso sind eigentlich einzelne Länder wirtschaftlich erfolgreicher als andere Länder, obwohl diese Länder vielleicht vor 100 Jahren oder so ungefähr auf dem gleichen Stand waren, was die wirtschaftliche Entwicklung angeht. Ja, und die einen, die kommen nicht von der Stelle und die anderen, die boomen, ja, und sind über 100 Jahre unglaublich erfolgreich gewesen. Und das kann man nicht mehr alleine mit rein ökonomischen Faktoren erklären.
Aber dann mit sowas wie Korruption oder Lobbyismus oder Geschlechterverhältnisse oder sowas in der Art dann.
Genau, das sind also so Faktoren, die da dann eine Rolle spielen. Viel in dieser Forschung hat auch mit dem kolonialen Erbe zu tun. Ja, also die Frage beispielsweise, wenn man sich das jetzt mal überlegt, die USA sind früher eine Kolonie der Engländer gewesen und es gibt auch afrikanische Staaten, die Kolonien der Engländer gewesen sind. Und die USA sind total erfolgreich. Ja, und die afrikanischen Staaten, die dümpeln wirtschaftlich so vor sich hin. Und das hat eben sehr viel damit zu tun, welche Art von Institutionen jeweils geschaffen worden ist. In den USA, also in heutigen USA, sind eben demokratische Strukturen geschaffen worden. Unter anderem deshalb, weil es für die Engländer interessant war, dorthin zu gehen und dort selber eventuell auch als Auswanderer zu leben. Während man in Afrika das nicht so attraktiv fand, da ist man hingegangen, um die Länder auszubeuten, um Sklaven zu machen und dann irgendwo anders hin zu verschicken. Ja, und dieses Erbe, was sozusagen in der damaligen Zeit geschaffen worden ist, das besteht leider Gottes vielfach bis heute fort und prägt dann eben auch diese Gesellschaft.
Ja, das ist ja auch in der aktuellen Rassismusdebatte ein Riesenthema, ne? Also diese Kolonialzeit, wie die eigentlich heute noch nachwirkt. Und da haben die USA ja auch mit zu tun, auf sehr offensichtliche Weise jetzt gerade. Und
genau.
Vielleicht.
Ja. Also das Also das kann ich nur unterstützen, und das macht auch wiederum den Reiz dieses Themas aus, weil es eben genau um diese Fragen dann letztlich geht, ne, wirtschaftliche Entwicklung, aber auch sowas wie Ungleichheit. Ja, warum ist die Ungleichheit hier anders als da, und wer profitiert eigentlich in einer Gesellschaft?
Ja. Ja, Institutionenökonomik. Also spannender, als es klingt, auf jeden Fall. Und was ist Ordnungspolitik? Was versteht man darunter?
Ja, Ordnungspolitik, das ist nun verbunden, besonders mit dem Standort in Freiburg. Es gibt die Freiburger Schule, und diese Freiburger Schule, das ist sozusagen prägend für die Ordnungspolitik, oder wie das dann auch genannt wird, den Ordoliberalismus. Das ist eine ganz große alte Tradition, die wir in Freiburg versuchen zu pflegen, seit den 1930er Jahren. Die 30er Jahre sind dadurch geprägt, dass man immer noch so Auswirkungen des Laissez-faire-Liberalismus hat. Und dieser Laissez-faire-Liberalismus wird aber in der damaligen Zeit eigentlich nur noch kritisiert. Der ist nicht besonders gut gelitten bei den Menschen. Gilt so als der Verursacher von allen möglichen schlechten Entwicklungen. Und daraufhin hat sich so eine Gegenbewegung entwickelt, die einen neuen Liberalismus schaffen wollte. Und das ist das im Prinzip, woraus der sogenannte Neoliberalismus entstanden ist. Heutzutage wird Neoliberalismus als Schimpfwort benutzt. Aber damals war das eine ganz ehrenwerte Sache, ja, dass man eben gesagt hat, wir wollen jetzt eine neue Form von Liberalismus, einen Liberalismus, der ja einfach sich sozusagen auch an bestimmten Regeln orientiert, der bestimmte Fehlentwicklungen im Hinblick auf Ungleichheit und Ineffizienzen in den Märkten beseitigt. Und die Freiburger, die waren Teil von dieser Bewegung, und dieser Begriff der Ordnungspolitik oder des Ordo da drin, der kommt im Prinzip dadurch zustande, dass es vor allem Ökonomen im Zusammenspiel mit Juristen gewesen sind, die sich gefragt haben, wie soll eigentlich eine menschenwürdige und funktionsfähige Wirtschafts- und Gesellschaftsordnung aussehen. Ja, und das haben die zum Teil eben in der Nazi-Zeit gemacht, waren auch mit den wichtigen Widerstandsgruppen beispielsweise verbunden, haben für die Ausarbeitung für eine Nachkriegswirtschaftsordnung entwickelt, was natürlich in der damaligen Zeit sowas wie Hochverrat gewesen ist. Ja, und diese Idee ist im Prinzip beibehalten worden nach dem Zweiten Weltkrieg. Und man hat also letztlich sich überlegt, ja, wie könnte eben genau diese neue Wirtschaftsordnung aussehen. Und die Idee ist dann gewesen zu sagen, also sie soll menschenwürdig und funktionsfähig sein. Das ist ganz, ganz wichtig natürlich. Also es ist im Prinzip natürlich zutiefst liberal in dieser Hinsicht, ja, weil man gesagt hat, man möchte dem Einzelnen, aber auch den Unternehmen und der Gesellschaft immer die größtmöglichen Freiheiten geben, ja, also zum Beispiel auf den Märkten eben frei zu handeln oder unternehmerisch frei zu sein. Aber man hat gesagt, es gibt gewisse Grenzen, die durch eine Rahmenordnung, durch eine Wirtschaftsverfassung oder eben den Ordnungsrahmen geschaffen wird. Ja, dass man gesagt hat, also Auswüchse des Marktes, bei denen beispielsweise besonders große Machtkonzentration, also Konzentration von privater Macht entstehen, ja, die will man sozusagen verhindern, und das macht man beispielsweise durch das Kartellrecht, durch Monopolverbote und ähnliches. Ja, und das ist so die große Idee, die dahinter steht, ja, also diese neue Wirtschafts- und Gesellschaftsordnung zu schaffen. Und im Prinzip sind diese Ideen dann auch wichtig für die Entstehung der sozialen Marktwirtschaft. Ja, also die Freiburger sind damals wichtige Ratgeber gewesen für die Neukonzeption der später dann sozialen Marktwirtschaft genannten Wirtschaftsordnung.
Als ich deine Papiere gelesen habe, du hast mir ja vorher ein bisschen was geschickt, da stand an irgendeiner Stelle drin, dass die Idee des Ordoliberalismus so ein bisschen ist, dass man die Wirtschaft ein wenig kultiviert wie einen Garten. Also, dass man eben guckt, was was wächst denn da? Und aber ab und zu, wenn irgendwie die Distel dann zu groß wird, dann doch sagt, nee, die muss jetzt aber weg. Oder die, da muss ich jetzt mal ein bisschen was zurückschneiden. Aber im Grunde, also ich habe nämlich so ein Beet hier bei mir vorm Haus, da wächst eigentlich, ja. ich lasse alles wachsen. Und die, die sich davon selber ansehen, da freue ich mich dann drüber und sage, ach ja, ist ja super. Aber wenn irgendwas zu dolle wuchert, dann sage ich, nee, also das möchte ich jetzt nicht. Oder da sind ein paar stachelige Pflanzen, die gefallen mir nicht. Die nehme ich dann raus. Während man beim Laissez-faire würde man ja einfach sagen, ich lasse einfach alles wachsen und irgendwann stehen nur noch Disteln da.
Kann man das ist eigentlich ein wunderbares Bild. Also viel besser kann man das kaum beschreiben. und das große Problem sind tatsächlich sozusagen dieses Ergebnis, dass am Ende dann nur noch Disteln stehen. Ja, es ist eben kein schöner bunter Garten, sondern so einige besonders mächtige oder starke, die setzen sich durch. Und dann ist natürlich das Problem, dass das Ganze eben in Unfreiheit auch enden kann. Ja, also
weil alle, die nicht disteln sind, kommen nicht mehr auf den grünen Zweig dann. Ne?
Genau, also. Ne? Also die kleinen süßen Blümchen, die werden unterdrückt. Und deshalb muss man das eben auch vor diesem Hintergrund der damaligen Zeit sehen, als diese Konzeption entstanden ist. Es gab eben diese zwei großen Weltanschauungen, den Nationalsozialismus auf der einen Seite und dann aber auch so was Planwirtschaftliches auf der anderen Seite. Und die Freiburger Schule hat immer sich ganz, ganz stark dafür gemacht, dass es da in der Mitte irgendeinen Weg geben muss. Ja, die Nationalsozialisten, die haben ja auch tatsächlich wirklich diese private Macht im Wirtschaftlichen zugelassen und sie haben natürlich selber diese Macht auch an sich gerissen im Politischen. Und die Planwirtschaft, naja, die einfach auch natürlich ineffizient und in vielen Fällen auch sehr menschenunwürdig ist. Ja, und da wollte man was anders machen. Also man hat schon erkannt, man kann den Markt nicht komplett frei laufen lassen. Ja, aber solange er in den normalen Bahnen ist, ist die Freiheit sozusagen des Unternehmers oder des Konsumenten auch vollständig weitergegeben.
Ich habe dann nochmal drüber nachgedacht, wie denn ein planwirtschaftliches Beet aussehen würde und ein wahrscheinlich wäre das dann eins, wo irgendwie die Teile ganz genau, würde man ganz genau sagen, also hier dürfen nur die Tulpen wachsen und hier dürfen nur die Rosen wachsen und man guckt aber nicht genau, wo die wachsen wollen und wo die am besten gedeihen, sondern man bestimmt einfach, hier muss jetzt die Rose hin und wenn, dann geht sie möglicherweise ein, weil sie nicht am richtigen Standort steht. Das wäre dann vielleicht...
Ja. Ja, aber es ist noch viel schlimmer, wenn man sich jetzt mal ein Gemüsebeet nimmt, ja, und sich überlegt, was wird denn da in Reihe und Glied nun angebaut? Und wenn da, also ich sag mal jetzt aus Sicht meiner Kinder vielleicht, wenn da jetzt nur Auberginen oder sowas wachsen, ja, und man sagt ja, es gibt jetzt halt nur Auberginen und keine Tomaten. Ja, dann wird das, glaube ich, auch so ein bisschen klar. Also der Planer, der sagt ja, alle mögen Auberginen oder müssen jetzt Auberginen mögen, ja, weil das ist, was ich am leichtesten anbauen kann. Also ich will jetzt nicht die Aubergine schlecht reden, aber ich sag mal, die Begeisterung meiner Kinder hält sich da an der Stelle tatsächlich in Grenzen.
Ja, genau, so wäre das dann. Und das sind ja eigentlich alles sehr schöne Ideen, auf denen ja auch eigentlich unsere soziale Marktwirtschaft jetzt aufgebaut ist. Wie kommt es dann oder kannst du dir irgendwie erklären, dass der Begriff neoliberal so oft im politischen Diskurs wirklich als Schimpfwort angewendet wird? Wie ist das gekommen?
Ja, das ist eine ganz große Debatte. Mich hat zuletzt eher sogar umgetrieben, die Tatsache, dass sogar mein kleiner Ordoliberalismus, von dem ich immer dachte, dass er ganz unschuldig ist, dass der sogar auch in diesen Verruf geraten ist. Aber da ist eine ganz große Unsicherheit, glaube ich, in den letzten Jahren und Jahrzehnten einfach entstanden, die sozusagen, ich sag mal, den Liberalismus als große Konzeption, als etwas Unattraktives zunehmend angesehen hat. Ja, und das ist jetzt, also im Prinzip eine Problematik, bei der wir aktuell sehen, dass die liberale Wirtschafts- und Gesellschaftsordnung, die wir haben, ganz massiv in Frage gestellt wird, beschimpft wird, ja, und das Schlagwort ist dann eben immer Neoliberalismus. Und nur um das mal einzuordnen, wo kommt das her? Also, ich hatte ja vorhin gesagt, dass der Begriff des Neoliberalismus im Prinzip eine Reaktion auf den Laissez-faire-Liberalismus gewesen ist. Dieses Neoliberalismus ist im Prinzip eine Prägung von Ende der 70er, Anfang der 80er Jahre. Man hat letztlich den Glauben an die keynesianische Wirtschaftssteuerung verloren. Die ist nicht besonders erfolgreich gewesen in den 70er Jahren. Und dann kommt so dieser große Paradigmenwechsel. Ja? Also auf der einen Seite hat man die Globalsteuerung à la Keynes gehabt. Und dann kamen die anderen und haben gesagt, es ist alles gescheitert. Ja? Und wir machen jetzt das so, dass sich der Staat jetzt und also sowohl in der Geld- wie auch in der Fiskalpolitik komplett raushält aus dem Wirtschaftskreislauf. Ja, und das wurde so dann plötzlich als Neoliberalismus bezeichnet. Und die großen Namen, die damit einhergehen, sind sozusagen politisch gesehen Ronald Reagan und Maggie Thatcher. Und in den Wirtschaftswissenschaften sind es dann Milton Friedman und Friedrich August von Hayek, denen das häufig in Verbindung gebracht. Wobei man bei Hayek immer so ein bisschen gucken muss. Der war ja auch mal in Freiburg und
na, das heißt ja nichts.
Wir sagen in Freiburg immer, es gibt den frühen, den mittleren und den späten Hayek.
Ach so. Genau. Okay. Ja gut, aber ich meine, also wenn das eben das ist, was man mit Neoliberalismus verbindet, nämlich das, was ja bei Thatcher und Reagan wirtschaftspolitisch passiert ist, dass also ich glaube, in England war das ja so, dass dann irgendwie ganze Landstriche im Grunde sich selbst überlassen wurden und der Kohleabbau nicht mehr wirtschaftlich war und wirklich ganze Regionen ins Elend gestürzt sind. Oder dass eben Ronald Reagan dieses Märchen, muss man ja fast sagen, vom Trickle-Down erzählt hat, dass wenn irgendwie die Wohlhabenden und die Reichen, wenn es denen besonders gut geht und man denen Steuererleichterungen gewährt, dass dann letztendlich alle was davon haben. Das hat sich herausgestellt, dass das eben so einfach nicht ist und dass diese Art von Politik vielleicht nicht besonders menschenfreundlich ist. Also insofern, wenn sich die Bezeichnung neoliberal eben von dem, was es ursprünglich war, auf diese Art von Politik verschoben hat, dann kann ich es irgendwie verstehen, dass man sagt, das findet man jetzt nicht so super. Aber vielleicht kann man ja den Ordoliberalismus zumindest retten. Diesen Begriff.
Ja, also das wäre schön, ja.
Ja, weil du hast auch geschrieben, der Ordoliberalismus habe jetzt auch in den vergangenen Jahren einen schlechten Ruf bekommen und hast das eben auch darauf zurückgeführt, wie die Politik nach der Euro-Krise gewesen ist. Vielleicht kannst du da nochmal erzählen, was du damit meinst.
Ja, gerne. Also ich will dir aber auf jeden Fall schon mal recht geben, also dass vor allem auch dieser Begriff des Trickle-Down, dass der natürlich ganz stark mit dieser Idee dieses vermeintlichen Neoliberalismus eben verbunden wird. Ja, und das ist ja auch das, was die Amerikaner gerade auch wieder versuchen. Also das muss man sich immer wieder klar machen. Das Einzige, was Donald Trump politisch wirklich durchgesetzt hat, waren Steuersenkungen für große Unternehmen und mit dem Argument, dass es eben auf die breite Bevölkerung dann auch ausstrahlt. Und du fragst sozusagen, warum ich so ein bisschen gerade, ich sag mal, leide mit dem Ordoliberalismus. es ist tatsächlich was ganz, ganz Komisches passiert. Also ich finde es nach wie vor ziemlich paradox. Wir sehen eigentlich in den letzten Jahren, dass diese schöne Idee der Ordnungspolitik akademisch fast keine Rolle mehr spielt. Früher hat jede Universität in Deutschland, die Volkswirtschaftslehre angeboten hat, also mindestens einen Ordnungsökonom gehabt, eher sogar zwei. Und man hat sich da wirklich drauf berufen, ja, also die Wirtschaftspolitik-Lehrstühle waren immer mit solchen Leuten besetzt. Und ich weiß selber, also ich habe damals in meinem Studium habe ich noch Ordnungspolitik gehört und es war kein schönes Erlebnis. Das muss ich ganz offen sagen. Es schien mir alles sehr, sehr ideologisch zu sein. Und es war wenig Substanz in Theorie und Empirie.
Wie meinst du denn ideologisch? Also das ist irgendwie...
Ja, also es hat mal jemand gesagt, Ordnungsökonomik, das ist sowas wie Wirtschaftstheologie. Man stellt sich vorne hin und betet die Glaubenssätze der Freiburger runter oder der sozialen Marktwirtschaft oder alternativ das FDP-Parteiprogramm. Also das war sozusagen, ne, die Vorstellung und ein bisschen war meine Vorlesung damals auch so. Also ich kann das jetzt nicht genau fürs FDP-Parteiprogramm sagen, aber gefühlt war es nicht allzu weit davon entfernt. Ja, und das war im Prinzip so, dass das natürlich auch in der Wissenschaft es so gewesen ist, dass das internationaler Wettbewerb eingezogen ist. Ja, und die Fakultäten jetzt auch Leute brauchten, die in der Theorie und in der Empirie international sichtbar sind. Und das waren halt die Ordnungsökonomen nicht. Und deshalb sind diese ganzen Lehrstühle umgewidmet worden. Da gab es auch einen riesigen Streit drum vor gut 10 Jahren, weil die Kölner da in diese Richtung gegangen sind und die ganze klassische Ordnungspolitik abgeschafft haben und das durch eine moderne Makroökonomik ersetzen wollen. Also da ist ganz viel passiert. Langer Rede, kurzer Sinn. Eigentlich spielt eben im akademischen Bereich die Ordnungspolitik keine große Rolle mehr. Ich sage immer, ich bin der vorletzte Ordnungsökonom, der noch als Ordnungspolitik bezeichneten Lehrstuhl innehat. Nach mir kommt nur noch der Nachfolger von Lars Feld. Das ist also derjenige, der momentan das Walter-Eucken-Institut in Freiburg leitet. Ja, und es wird wahrscheinlich nie wieder einen ordnungspolitischen Lehrstuhl in Deutschland dann geben. Ja, so. Und jetzt kommen Leute daher und sagen, die ganze deutsche Wirtschafts- und Europapolitik, insbesondere die Politik zur Lösung der Euro-Finanzkrise, ist komplett vermurkst gewesen, weil sie der ordoliberalen Tradition folgt. Ja, also deutsche Wirtschafts- und Europapolitik ist total ordoliberal und deshalb wäre also sozusagen diese ganze Finanzkrise so aus dem Ruder gelaufen oder zumindest die Lösung der Finanzkrise nicht vorangekommen. Und da schluckt man natürlich dann erstmal. Ja, das ist ganz klar. Also Paul Krugman zum Beispiel hat gesagt, die Deutschen haben so ihre eigene unsinnige wirtschaftspolitische Logik.
Aber wie unterscheidet sich denn die amerikanische wirtschaftspolitische Logik davon? Ja, also ich meine, es ist ja, bei denen ist es ja im Grunde dann noch mehr Laissez-faire-Liberalismus, wobei die ja mittlerweile auch bei großen Fusionen hingucken und irgendwie schauen, dass sich Monopole nicht allzu stark ausbreiten. Also die haben ja auch schon mal irgendwelche Konzerne zerschlagen und so weiter. Das heißt, also mir fällt es jetzt im Moment als Außenstehende schwer, den Gegensatz zu sehen und warum das jetzt als sowas Besonderes gilt, wie die Deutschen das machen.
Ich sag mal so, der Grund, warum diese Debatte so ein bisschen aus dem Ruder gelaufen ist und jemand wie Paul Krugman eben gesagt hat, ne, die Deutschen machen Ordo-Arithmetik, ja, oder Wolfgang Münchow von der Financial Times hat gesagt, the wacky economics of Germany's parallel universe, ja, also irgendwie so die komische Ökonomik der Deutschen oder aus dem deutschen Paralleluniversum. Ja, es gibt einen, der sagt sogar, der Ordoliberalismus ist also schuld am islamistischen Terror in Frankreich. Ja, also das ist so das, worum es sozusagen geht. Also das sind die Vorwürfe, die ganz, ganz massiv sind. Letztlich ist es so, es ist eigentlich eine makroökonomische Frage. Und Ordnungspolitik ist nie besonders makroökonomisch gewesen. Insofern ist auch dieser Vorwurf eigentlich nicht so ganz stimmig. Die deutschen Ordoliberalen sind keine geborenen Makroökonomen, so wie deutsche Ökonomen insgesamt vielleicht nicht so wahnsinnig stark auf der makroökonomischen Seite sind. Und aber eigentlich ist es eine ganz traditionelle Debatte über makroökonomische Konzepte. Soll man sich sozusagen gesund sparen? Das war immer so die deutsche Vorstellung. Ja, das läuft unter dem Schlagwort der Austerität. Das ist also der deutsche Vorschlag an den Rest von Europa gewesen. Pass auf, ihr seid in der Krise gewesen, jetzt spart mal.
Ah, die schwarze Null, ja, ne?
Ja, die schwarze Null und wertet, also ihr könnt ja eure Währung nicht abwerten, wir sind ja im Euro drin. Was ihr aber machen könnt, ist eine interne Abwertung. Also sprich, ihr könnt mit den Löhnen runtergehen, ihr könnt mit den Staatsschulden runtergehen. Und dann gehen auch irgendwann die Preise runter und dann seid ihr wieder wettbewerbsfähig. Das ist so ein bisschen so der Vorschlag aus Deutschland gewesen. Oder zumindest im Vorwurf ist das der Vorschlag aus Deutschland gewesen. Und dann gibt es natürlich die eher keynesianisch inspirierte Variante, dass man sagt, wir sind jetzt in der Krise und jetzt feuern wir aus allen Rohren. Ja, da kommt also die Bazooka von Herrn Draghi dann zum Tragen. Wir machen Geldpolitik und wir machen Fiskalpolitik, alles ganz expansiv. Und auf die Art und Weise retten wir Europa. Und wir vergemeinschaften Schulden beispielsweise mit Eurobonds, all solche Sachen. Das hatte man sich in anderen Teilen der Welt halt so vorgestellt, einschließlich der USA. Und die Deutschen haben dagegen gehalten und gesagt, nö, das wollen wir nicht. Und ich würde dann immer sagen, naja gut, warum wollten die Deutschen das nicht? Weil sie, aus dem Kontext des deutschen Föderalismus wissen, wenn man in eine Haftungsgemeinschaft eintritt, ja, ich erlaube mir das mal jetzt so als Bremer zu sagen, ja, also wenn man Bremen dabei hat und Baden-Württemberg und Bayern, ja, und dann weiß man, dann muss Bremen halt irgendwann rausgehauen werden, ja, und vor diesem Hintergrund hat man sich dann als Deutscher wahrscheinlich gesagt, also, puh, da haben wir jetzt die Griechen, die sind hochverschuldet und die Italiener, die sind hochverschuldet, jetzt ist nicht das Erste, was uns einfällt, Eurobonds einzuführen, die wir dann hinterher eventuell bezahlen müssen. Also das ist so ein bisschen die Debatte, die da eigentlich dahinter steht.
Aber die hat ja mit dem Ordoliberalismus und den Konzepten eigentlich gar nicht so richtig was zu tun.
Genau.
Ne? Also
genau. Und das ist das, was mich so, ja, also wirklich fertig macht. Das ist auch der Grund, warum wir da zuletzt so viel drüber geschrieben haben. Weil das eigentlich nicht erklärbar ist aus diesem Konzept des Ordoliberalismus heraus. Ich habe mir das immer so erklärt, dass ich mir überlegt habe, okay, was kann man den Deutschen denn jetzt eigentlich vorwerfen? Man kann ihnen natürlich nationalen Egoismus vorwerfen. Ich glaube auch, dass das die Sache trifft. Ja, also die Deutschen waren da jetzt nicht besonders freigebig gegenüber dem Rest von Europa. Sie sind natürlich auch regelfixiert, das muss man auch sagen. Ja, also es gibt ja keine Regel, die es erlauben würde, die anderen Länder rauszuhauen. Ja, und das wäre jetzt typisch ordoliberal. Also sagt man, das geht nicht. Ja, anstatt jetzt irgendwie das mal, sag ich mal, die Regel sein zu lassen. Ja, aber wahrscheinlich ist es so eine sehr nationale Sichtweise auf die Dinge. Wir wollen nicht für die anderen zahlen. Und die Politik hat das aufgegriffen. Ja, aber wenn man Egoismus einem Land vorwirft, das fällt natürlich auf einen selber im Zweifelsfalle auch zurück. Dann könnte man Neoliberalismus vorwerfen, der passt aber auf Deutschland eben auch nicht so richtig, dieser Vorwurf. Und zwar deshalb, weil Deutschland ja nun ein wirklich sehr großes Sozialsystem hat. Also Deutschland wirkt nicht so wahnsinnig neoliberal. Also zumindest nicht so, wie man das vielleicht aus England oder Großbritannien oder den USA kennt. Ja, und dann hat man überlegt, was gibt's denn, was ist typisch deutsch und was können wir denen jetzt mal irgendwie vorwerfen? Und dann hat man gesagt, oh, da gibt's doch diesen Ordoliberalismus. Und auf den berufen sich deutsche Politiker dann auch noch. Ja, und sagen, also ordnungspolitisch ist das nicht zulässig. Ja, also wir haben ja unsere Regeln, unsere Maastricht-Kriterien. Und das sind eben Regeln und Regeln sind Ordnungspolitik. Ja, und deshalb darf man da nicht ran. Und deshalb ist es dann irgendwie ordoliberal.
Das scheint ja ein großes Missverständnis einfach zu sein, ne? Oder? Also so kommt mir das jetzt vor.
Ja, Also das ist natürlich meine Interpretation der ganzen Sache. Aber wenn man sich anguckt, wie die Debatte läuft, dann sieht man tatsächlich eine ganz interessante Zweiteilung. Man sieht, dass die Ökonomen sich eigentlich sehr traditionell streiten. Da gibt es nämlich dieses Rules versus Discretion. Das ist also eine alte makroökonomische Debatte. Die einen sagen, die vor allem die Geldpolitik soll sich an irgendwelchen Regeln orientieren. Ja, und oder auch die Fiskalpolitik. Und die anderen sagen, nee, also der Staat muss da Spielraum haben, wenn es jetzt mal wirklich schlecht läuft, dann muss der auch in der Regel sein, mal so ein Inflationsziel zu ignorieren, also jetzt als Notenbank, ja, oder auch mal eben so eine Budgetregel wie die schwarze Null oder so in Frage zu stellen und dann einfach mal Geld auszugeben. Ja, und so haben die Ökonomen argumentiert untereinander. Und die Vorwürfe kommen eigentlich eher aus den anderen Sozialwissenschaften. Also es sind viele Politikwissenschaftler eben dabei, die finden das großartig. Ja, also die sagen, das ist alles ordoliberal. Das wird dann auch noch verbunden zum Beispiel mit einer religiösen Komponente. Ja, dass also gesagt wird, das ist sozusagen, also diese Austerität, also die Forderung zu sparen. Ja, das ist protestantische Medizin gegen... Ja, nee, protestantische Medizin gegen die katholische Liederlichkeit. Hat mal ein Kollege aus der Politikwissenschaft bei uns allerdings mit einem Fragezeichen versehen, bei uns in einem Vortrag dann gesagt. Und ich fand das eigentlich ein ganz, ganz witziges Bild so. Ja, aber wir kriegen plötzlich offensichtlich eine religiöse Komponente. Also es wird gesagt, da gibt es eben die strengen, an der protestantischen Ethik orientierten Deutschen, ja, oder vielleicht sogar eben sogar calvinistisch, ja, dann hat man noch ein paar andere mit im Boot, ja, und die wollen halt sparen. Und dann kommt die schwäbische Hausfrau, die ist ja auch Pietistin, also ist ja auch Protestantin, ja, und die ist ja gar keine Katholikin. Und dann in Südeuropa sitzen überall die Katholiken, ja, und die sehen das halt alles so ein bisschen entspannter und geben das Geld freigebig aus. Ja, und die, also das sind unglaublich starke Bilder, die da benutzt werden. Und das wird jetzt natürlich mit der realen Politik dann verquickt und dann gibt es so eine Mischung, die dann plötzlich irgendwie ganz explosiv wirkt, in dem Sinne, dass eben da irgendwie ordoliberal geprägte Deutsche den Rest Europas unterjochen. Ja, und da kommen natürlich dann noch ganz andere Bilder wieder zustande. Und wenn man sich dann anguckt, wie die Reaktion der Menschen in anderen Ländern Europas gewesen ist, dann kommen ja auch diese anderen Bilder dann wieder hoch. Ja? Also es ist sehr, sehr groß gemacht worden. Und das ist eigentlich, da muss man jetzt mal realistisch sein, wird dem Ordoliberalismus etwas zugeschrieben, was er niemals, also selbst in den schlimmsten Albträumen niemals leisten könnte. Ja, dafür ist die Idee dann doch zu beschränkt. Das Konzept ist zu klein. Es ist keine große Konzeption wie, sag ich mal, der Sozialismus oder so, an dem man sich jetzt wirklich abarbeiten könnte.
Hm. Was hältst du eigentlich von den Bestrebungen, Wirtschaftswissenschaften pluraler zu machen? Also es gibt ja plurale Ökonomik, die sagen, also sie finden, dass VWL, wie es bisher gelehrt wurde, oder Ökonomie, wie sie bisher gelehrt wurde, dass das eben einseitig ist und dass man da immer guckt auf den Markt und dann möglicherweise ordoliberal noch so ein bisschen soziale Marktwirtschaft mit reinbringt und dass man eigentlich sich ganz andere Dinge angucken müsste und sich alternative Wirtschaftssysteme überlegen müsste. Hast du damit schon mal zu tun gehabt? Gibt es Studis bei dir, die das verfolgen und sowas einfordern?
Ja, die gibt es bei uns und das Interesse ist da. Ich hatte immer den Eindruck, dass die an anderen Standorten mehr vorhanden sind oder ein bisschen sichtbarer sind. Aber es gibt bei uns auch solche Gruppen. Ich habe auch immer mal Kontakt mit denen. Das ist auch interessant, mit denen zu diskutieren. Ich bin da total hin und her gerissen. Auf der einen Seite sehe ich dieses Bedürfnis. Ich sehe es auch vor dem Hintergrund dieser Frage Lehramtsstudium, die mich ja auch sehr beschäftigt. Also zurückzugehen sozusagen auf das, was zum Beispiel ideengeschichtlich im Fach passiert ist. Das finde ich total wichtig, dass das zumindest angeboten wird. Und auf der anderen Seite denke ich manchmal so, es sind aber auch unrealistische Vorstellungen da bei den pluralen Studierenden, eben gerade so, wie du es angedeutet hast, in dem Sinne, wir müssen sozusagen etwas komplett neu und anders konzeptionieren. Also es gibt Alternativen und da bin ich dann doch zu sehr ein traditioneller Ökonom. Ich glaube halt nicht daran, dass es effiziente Alternativen zur Marktwirtschaft gibt. Hm. Ja, man kann doch jede, also manche gehen nicht so weit, ja, aber man kann im Prinzip natürlich hingehen und einzelne Elemente nochmal diskutieren. Ja, also wenn man jetzt sagt, man möchte einen feministischeren Blick auf die Ökonomik haben. Ich weiß nicht, ob man dafür eine feministische Ökonomik braucht, aber es ist mit Sicherheit so, dass eben aus der Sicht der Gender Studies man beispielsweise das Fach sehr gut analysieren könnte. Ja, also was ist sozusagen typisch männlich in den verschiedenen Dimensionen? Ja, also sag ich mal, Professorenschaft ist überwiegend männlich. Ja, bei den Studierenden ist es ein bisschen ausgeglichener. Die Themen sind wahrscheinlich auch, ja, ich weiß nicht, ob sie jetzt besonders männlich sind, aber es ist nicht so wahnsinnig viel Forschung vielleicht da, oder es könnte mehr Forschung da sein, die sich mit Geschlechterunterschieden beispielsweise beschäftigt. Ja, also ich glaube, die Forderung nach einer breiteren Thematik, die ist schon da und die ist auch legitim und das würde ich auch unterstützen und manchmal geht mir das aber auch dann doch zu weit, weil ich so sage, also wir müssen ein Fach, was eigentlich eine relativ geschlossene Logik hat, Methodik hat, ja, die sehr empirisch auch ausgerichtet ist. Wir können ja alles empirisch testen, ja oder wie, ja, und dann können wir im Prinzip auch hingehen und uns überlegen, gut, gibt es jetzt Unterschiede in der Konzeption, die wir in der Theorie haben und dem, was sich empirisch sozusagen in Wirklichkeit zeigt. Ja, also zum Beispiel Geschlechterunterschiede. Ja, also gibt es sozusagen, also ist der Homo economicus ein Mann?
Ja, oder spannende auch Frage.
Eine Frau? Ja, ich habe da keine Antwort drauf. Mhm. Ja, aber das könnte man ja untersuchen.
Ja. Ja,
also haben wir unsere ganzen Modelle so gebaut, mit dieser starken Rationalitätsannahme, die wir da machen, dass sie eigentlich nur Männer Verhalten erklärt.
Ja, könnte ja sein.
Könnte sein, ja, genau. Und das ist ja eine empirische Frage und das kann man überprüfen und vielleicht müssen wir das mehr machen.
Ja, ich war gerade am Überlegen, ob gerade, wo du auf diese Geschlechterunterschiede angespielt hast, dass die Ökonomik ja viel, also sich sehr leicht damit tut, Dinge abzubilden, die auf Märkten stattfinden. Und dass aber zum Beispiel jetzt das Thema Care-Arbeit, also unbezahlte Arbeit, dass das ja möglicherweise schwieriger zu modellieren ist. Aber ich erinnere mich, dass ich auch damals, als ich noch aktiv in der VWL war, dass ich auch damals schon Papiere gelesen habe, wo es auch um Dinge ging, die eben nicht gehandelt wurden, sondern wo es um Aushandlungen zwischen verschiedenen Menschen ging und das Ganze eben ohne Geld dann auch in einem Marktmodell trotzdem irgendwie abgebildet werden konnte. Das heißt also, diese Toolbox, die man hat als VWLer, die bietet sich an, die auf wirklich ganz, ganz viele verschiedene Sachen loszulassen. Und ja, also dieses, dass man sich vielleicht dann doch nochmal fragt, ist das jetzt eigentlich das richtige Tool für das Problem, für die Frage, die ich beantworten will? Ich glaube, das ist etwas, was die pluralen Ökonomen beziehungsweise die Leute, die das einfordern, vielleicht gerne sehen würden. Ne? Also, dass man da nicht immer nur sagt, oh, ich habe hier meine Toolbox, meine Modelle, meine Nutzenmaximierung, mein Homo economicus und den schicke ich da jetzt rein und dann gucke ich, was rauskommt, sondern dass man vielleicht auch mal ein bisschen über den Tellerrand guckt und schaut, was sagen vielleicht auch die anderen Sozialwissenschaften dazu oder gibt es irgendwelche Erkenntnisse über das Verhalten von Menschen, die wir damit einbeziehen sollten. Aber ich glaube, das passiert ja auch zum Teil schon. Ne? Also
das würde ich absolut unterstreichen, das passiert. Und ich glaube tatsächlich, dass auch manchmal gewisse Zerrbilder da sind. Ich kann das auch verstehen, also bei unseren Studierenden. Natürlich fangen wir mit der Neoklassik an. Und da gibt es auch die Forderung zu sagen, nee, man muss gleich viel, viel pluraler anfangen. Aber also sozusagen viel, viel mehr Konzepte gleichzeitig einführen, miteinander kontrastieren. Ich mache seit ein paar Jahren eine Vorlesung Wirtschafts- und Theoriegeschichte. Also der wirtschaftsgeschichtliche Teil ist relativ traditionell, aber ich mache Theoriegeschichte. Und was ich feststelle, ist, dass die Debatten, die dort eigentlich abgebildet werden müssen, also sprich, wie hat sich eigentlich ein bestimmtes Thema in der Volkswirtschaftslehre über die Jahrzehnte oder Jahrhunderte entwickelt? Das ist unglaublich schwierig. Man kann im Prinzip hingehen und sagen, also ich beschäftige mich mit Karl Marx, ja, mit der Arbeitswertlehre oder ähnlichen Dingen. Das mache ich in dieser Vorlesung auch. Ich merke aber, dass die Studierenden da schon Probleme mit haben und weil eben die Betrachtungsweise, und da bin ich vielleicht natürlich einseitig, ja, ich betrachte es halt als Ökonom in erster Linie, nicht unbedingt jetzt, was weiß ich, als Politikwissenschaftler, ja, aber ich versuche sozusagen auch aufzuzeigen, bis wohin diese Theorien von Karl Marx tragen und wo sie aus der Sicht der Ökonomik dann scheitern und nicht mehr tragen. Ja, und das setzt aber natürlich ein Vorwissen voraus, was ich in den ersten Semestern noch nicht habe. Die müssen sich halt schon erstmal durchbeißen durch die grundlegenden Konzepte. Das kann man kritisieren, aber da stehe ich voll dahinter. Also die Studierenden sollten aus meiner Sicht zunächst einmal sicher in der ganz traditionellen Volkswirtschaftslehre sein, um dann wirklich hingehen zu können und auch wertzuschätzen, was eigentlich so interdisziplinäre Ansätze sind oder einschätzen zu können, wo jetzt ein interessanter Aspekt aus einem anderen Fach kommt, den man vielleicht auch irgendwie einbauen kann. Und da werbe ich eigentlich immer dafür, dass ich mal sage, also das möchte ich erreichen. Und das ist auch vor allem, wenn man jetzt Kritiker der Volkswirtschaftslehre ist. Ich finde es immer so aus meiner Sicht des Faches heraus und der Kolleginnen und Kollegen, so eine Kritik trifft auf viel fruchtbareren Boden, wenn ich hingehe und das quasi im Kontext dieses Faches auch wirklich argumentiere. Zu sagen, ja, also auf der Basis eines soliden Wissens, okay, ne, also das und das macht dir aber nicht so, wie reales Verhalten von Menschen ist. Aber was man stattdessen häufig sieht, ist Leute, die gerade so, sag mal, bis zum Homo economicus und zur Rationalitätsannahme gekommen sind, die kritisieren jetzt lauthals die Volkswirtschaftslehre dafür, dass sie völlig einseitig auf den Homo economicus und die Rationalitätsannahme setzen würde. Bedeutet aber de facto, dass also Jahrzehnte wissenschaftlicher Forschung überhaupt keine Rolle spielen. Ja, also der Homo economicus ist ja nicht das sozusagen das Leitkonzept, was an das die Ökonomen vielleicht auch noch glauben, ja, sondern es ist ja ganz anders. Wir arbeiten uns ja eigentlich permanent an unseren Annahmen ab. Ja, also die ganze Verhaltensökonomik macht ja nichts anderes, als zu sagen, die Annahme des Homo economicus, also die strikte Rationalität, das Eigennützige im Handeln, stimmt das eigentlich? Ja, können wir das experimentell zeigen? Und dann sieht man, genau wie du gesagt hattest, im Markthandeln da wo es wirklich auf Märkten geht, wo wir Preise haben, ja, da funktioniert das ganz gut mit der Rationalitätsannahme. Also die Leute reagieren zum Beispiel auf Preise. Wenn der Preis steigt, dann fragen die weniger nach. Das funktioniert ganz gut. In dem Moment, in dem wir woanders hingehen, ja, so in allgemeinere gesellschaftliche Thematiken, in zwischenmenschliche Beziehungen, funktioniert das häufig nicht besonders gut.
Ja. Ja, ich glaube auch eine der aufregendsten Entwicklungen jetzt in den vergangenen Jahren in der VWL ist die experimentelle Ökonomie. Also das, wofür Esther Duflo ja einen Nobelpreis bekommen hat. Also dass sie wirklich hingehen und also jetzt nicht wie in der Medizin, wo man das mit einer Doppelblindstudie machen kann, aber wo sie hingehen in ein Entwicklungsland und dann randomisiert gucken, die und die Haushalte bekommen jetzt die und die Maßnahme und die und die Haushalte bekommen die und die Maßnahme nicht. Und dann eben zu gucken, was kommt dabei raus. Also das finde ich eine ganz positive, tolle Entwicklung, die der VWL auch also super viel Glaubwürdigkeit beschert, finde ich. Und also da, wenn man da in der Richtung weiterdenkt, dann kann man da, glaube ich, sehr viel mit gewinnen.
Ja, also das sehe ich auch so. Was halt schade ist, ist die Tatsache, dass wir im Studium ja relativ unzugängliche Inhalte am Anfang über eine relativ lange Zeit beibringen müssen. Ja, also wirklich, ich meine, es ist viel Modelltheorie. Es ist eine Empirie, die relativ ausgefeilt ist, die nicht trivial ist in vielerlei Hinsicht. Und wir bringen den Studierenden erstmal diese Basiskonzepte bei. Und dann bleibt eigentlich viel zu wenig Zeit, um die in diese tollen Erweiterungen einzuführen. Also dass man wirklich in die Breite geht, dass man sagt, okay, wir machen jetzt Veranstaltungen zur Entwicklungsökonomik, zur Umweltökonomik, zur Institutionenökonomik, zu Verhaltensökonomik und so weiter und so fort. Das sind so viele tolle Sachen. Und sozusagen dieses ganze Angebot aufzufächern und dann zu sagen, hier, daraus könnt ihr auswählen, euch spezialisieren und da kriegt ihr jetzt nochmal ganz andere Einsichten und aber gleichzeitig auch wieder hinzugehen und zu verdeutlichen, das gibt es auch wirklich alles. Ja, und da habt ihr ganz unterschiedliche Herangehensweise an unterschiedliche Punkte, wo ihr vielleicht bisher eine Kritik hattet am Fach, ja, weil euch das zu einfach, zu simpel gewesen ist. Und da findet ihr aber spannende Antworten.
Du wirbst dafür, dass Leute, die eigentlich sagen, nee, Volkswirtschaftslehre, das ist mir zu simpel, das gefällt mir nicht, ich kritisiere das und die Methoden, einfach so tief einzusteigen, bis sie die positiven und pluralen Seiten, die ja schon vorhanden sind, dann entdecken können.
Ja, und sogar noch weitergeht. Also das ist natürlich jetzt nur eine Traumvorstellung in gewisser Weise, ja, aber noch weitergehend und dann dort, wo sie immer noch nicht zufrieden sind, dann weiter zu forschen und das Fach weiterzubringen. Das wäre halt spannend. Und damit sich dann auch in die guten Zeitschriften rein zu wagen. Ja, das ist ja auch eine Thematik. Also wir haben ganz viel Kritik an der Volkswirtschaftslehre, die geäußert wird, wo ich sagen würde, ja, da ist durchaus ein Punkt, der da gemacht wird. Aber zeig doch mal wirklich, dass das empirisch ein Problem ist und mach mal einen Lösungsvorschlag innerhalb des Faches. Ja, und dann kommen wir auch tatsächlich in der Debatte weiter. Und aber vielfach bleibt das dann so auf dieser Ebene, dass ja einfach gesagt wird, okay, das ist halt das, was ich an Kritik zu äußern habe. Ich will aber auch eigentlich nicht darüber hinausgehen. Ja, ich will diese Kritik äußern und dann kommen wir aber nicht unbedingt zu was Neuem, was jetzt das Fach wirklich eine richtig neue Richtung bringt.
Siehst du das auch als Problem in der Ausbildung von Lehrern und Lehrerinnen für das Fach Wirtschaft? Weil die haben ja meistens alle noch ein Nebenfach und haben auch nicht so viel Zeit, sich mit VWL zu beschäftigen, wie jemand, der das jetzt auf Bachelor oder Master studiert.
Das ist in der Tat ein ganz, ganz spannendes Thema. Ich bin grundsätzlich durchaus ein Fan davon, wie dieses Lehramtsfach Wirtschaft bei uns in Freiburg und in Heidelberg und so weiter gelehrt wird. Das eröffnet nämlich die Möglichkeit, dass man im Prinzip zwei Fächer, wie früher im Magisterstudium, zwei Hauptfächer, parallel studiert. Ja, und sich dann auf einen Master spezialisieren kann, wenn man das möchte. Also man muss gar nicht in Richtung Lehramt gehen. Also haben wir so eine ganz geschickte Lösung gefunden. Und ich finde immer die Leute toll, die dann so Kombinationen machen, Wirtschaft mit Mathe oder Wirtschaft mit Geschichte oder Wirtschaft mit Politik. Ja, die sind einfach, die bringen so eine gewisse Breite mit. Ja, und das ist einfach eine tolle Sache. Und mit denen kann man dann ganz andere Sachen plötzlich machen. Aber die sind natürlich nicht so tief drin in der Wirtschaftsthematik dann. Ja, also bei uns jetzt zum Beispiel in Freiburg ist es so, die machen dann halt nur eine Mikro 1 und nur eine Makro 1 und, ne, und dann gibt es nur die Statistik, aber nicht die Ökonometrie. Ja,
klingt super, würde ich sofort machen. Ja,
also es ist von allem nur die Hälfte, so ganz grob gesagt. Und natürlich kriegen die nicht ganz so viel mit. Und dann muss man sich überlegen, okay, was ist denn jetzt wirklich wichtig? Ja, also was will ich denen denn jetzt tatsächlich beibringen? Was müssen die denn wissen? Und da gibt es jetzt eine ganze Reihe von Rahmenbedingungen. Natürlich regiert das Kultusministerium damit rein. Ja, die machen uns also schon Vorgaben auch. Ja, also welche Kompetenzen müssen sie denn erwerben? Also es ist natürlich ganz wichtig beispielsweise, dass die auch Fachdidaktik gemacht haben, dass die Bildungswissenschaften gemacht haben und daraus in diesen Bereichen dann bestimmte Kompetenzen erwerben. Sie müssen aber natürlich auch fachwissenschaftliche Kompetenzen erwerben. Das ist völlig klar. Dann gibt es Leitperspektiven bei uns in den Bildungsplänen, ja, berufliche Orientierung, Verbraucherbildung und ähnliches. Auch das muss man irgendwie aufgreifen. Und dann muss man noch im Prinzip von den Schülerinnen und Schülern ausdenken, ja, was müssen die eigentlich zum Beispiel erlernen, damit sie, ich meine, die machen ja hinterher nicht unbedingt ein Wirtschaftsstudium, ja, aber damit sie sozusagen den Kern des ökonomischen Denkens erkennen. Um den dann beispielsweise auch vergleichen zu können mit dem Kern des, sagen wir mal, politikwissenschaftlichen Denkens. Ja, also das sind alles so Dinge, die muss man dann irgendwie damit integrieren in dieses Studium. Und dann haben wir uns dann noch so überlegt, also wenn man sich jetzt mal überlegt, wie sind Schülerinnen und Schüler und wie sind Studentinnen und Studenten so im Unterschied, also jetzt unsere Studentinnen und Studenten. Und was man dann sieht, ist, dass wir so einen gewissen Selektionseffekt haben. Ja, also bei uns im Studium sitzen Leute, die meisten, die sind schon so ein bisschen offen für diese ökonomische Denke. Ja, oder auch für so eine liberale ökonomische Denke in gewisser Weise. Und in der Schule hat man aber alles von extrem links bis zu ultraliberal. Ja, es ist alles und super konservativ und was weiß ich und Mischung aus allem. Und dann muss man natürlich in der Lage sein, als Lehrkraft auch wirklich hinzugehen und zu sagen, ich kann mein Fach gegen Kritik verteidigen oder ich kann erklären, warum mein Fach so ist, wie es ist. Ja, und das sind alles so Rahmenbedingungen. Und da haben wir dann versucht, uns ein einigermaßen gut passendes Programm für unsere Lehramtsstudierenden auszudenken. Das war so ein bisschen so der Hintergrund. Und da haben wir dann gewisse Schwerpunkte gesetzt und zum Beispiel gesagt, also Verbraucherpolitik, das ist extrem wichtig, ja, weil im Prinzip unser Bildungsplan uns sagt, wir sollen, also oder die Schülerinnen und Schüler sollen erlernen, ihre Rolle als zukünftige Verbraucher, Erwerbstätige und Wirtschaftsbürger. Ja, und als Verbraucher muss man halt ein bisschen was über Verbraucherpolitik wissen. Also lag es irgendwie nahe zu sagen, wir machen eine Verbraucherpolitik-Vorlesung verpflichtend für die.
Aber sollen die Schülerinnen und Schüler auch in die Lage versetzt werden, eine informierte Entscheidung darüber zu treffen, wen sie denn wählen? Also die wirtschaftspolitischen Programme von Parteien zu beurteilen?
Ja, das ist genau dieser Gedanke des Wirtschaftsbürgers oder der Wirtschaftsbürgerin, dass man also genug Verständnis sich erwirbt, schon eben, das ist, wir reden ja hier über ein Schulfach, was in der Mittelstufe verbindlich an allen allgemeinbildenden Schulen ist. Also es kommt auch im Gymnasium beispielsweise vor, wo es vorher in der Mittelstufe überhaupt keinen Platz hatte. Ja, und da hat man das sozusagen freigeschaltet. Also überhaupt keinen Platz ist nicht ganz richtig. Es ist in anderen Fächern integriert gewesen. Und jetzt ist es ein eigenständiges Schulfach. Und man soll eben, also wenn man sich jetzt in die Schulbücher reinguckt, wenn da jetzt steht, also die sollen sich ihre Rolle als zukünftige Verbraucher vorstellen, dann stehen dann natürlich so Sachen drin, okay, wie funktioniert ein Handyvertrag, wie funktioniert ein Kreditvertrag, wie funktioniert Werbung, solche Dinge. Ja, und Erwerbs als zukünftige Erwerbstätige, wie schreibe ich eine Bewerbung oder was gibt es überhaupt für Berufsfelder, solche Dinge. Und bei den Wirtschaftsbürgern ist es aber so, da ist ganz wichtig, ein Grundverständnis davon, wie Märkte funktionieren, ein Grundverständnis davon, wie soziale Marktwirtschaft als die vorherrschende Wirtschaftsordnung in Deutschland, wie so etwas funktioniert. Und sozusagen der nächste Schritt ist dann eben, die Leute dann zu befähigen, auch tatsächlich wirtschaftspolitische Programme nachvollziehen und beurteilen zu können.
Und was ist mit Entrepreneurship, also Unternehmensgründung oder ja, Unternehmertum? Wird das auch angesprochen?
Das wird auch angesprochen. Das steht da auch im Bildungsplan drin. Das ist ein bisschen stiefmütterlich vielleicht, aber gegeben, dass es da eine ziemliche Diskussion drüber gab, ist es eigentlich ganz schön, dass es überhaupt aufgetaucht ist und dass man das macht. Und insofern wird das so ein bisschen gemacht. Die Frage ist natürlich, sind die Lehrkräfte jetzt unbedingt diejenigen, die in irgendeiner Form jetzt die ersten Ansprechpartner für Entrepreneurship sind? Ja, also das kann man halt auch ein bisschen spöttisch betrachten und sagen, also die sind halt mit sowas natürlich noch nie in Berührung gekommen. Und was ich ganz interessant in den Schulbüchern fand, das ist vielleicht jetzt nur ein subjektiver Eindruck, ich bin kein Experte für Schulbücher, aber ich hatte immer so den Eindruck, in diesen Kapiteln über die Selbstständigkeit, die enden immer mit dem Scheitern.
Wie gemein.
Also das ist ja, ne? Also es wird dieser ganze Prozess der Unternehmensgründung oder der Firmengründung wird also beschrieben und so kleine Planspiele und all sowas. Dann ist natürlich immer diese Frage, okay, irgendwo müssen wir das jetzt ja schon auch erwähnen, dass es auch mal schief gehen kann. Und interessanterweise kommt das immer am Ende. Und dann habe ich mich mit einem Kollegen, der Entrepreneurship bei uns an der Uni macht, unterhalten. Und der sagt, was, das kann doch nicht wahr sein. Ja, das Scheitern gehört ja sozusagen als integraler Bestandteil zum Entrepreneurship dazu. Es kann einem immer passieren und man lernt daraus und beim nächsten Mal ist man besser.
Ja, dann ist das Buch doch genau richtig. Dann machen die das ja genau richtig aus seiner Sicht, oder?
Ja, also er hätte, glaube ich, hinten raus noch wahrscheinlich irgendwie Kapitel gerne oder noch so zwei, drei Seiten gehabt, wo dann drin steht, wie man das positiv nutzbar macht.
Ja, wie man daraus lernt und dann wieder neu gründet wahrscheinlich dann, ne?
Ja, genau.
Ah, okay. Ja. Tim, wir sind jetzt schon sehr weit in der Zeit, deswegen, also ich hätte eigentlich noch ein, zwei, drei Fragen an dich gehabt, aber vielleicht sparen wir das uns auf für eine weitere Podcast-Folge irgendwann mal. Ich möchte dich
jetzt gerne machen.
Ja, ich habe auch noch super viele Fragen an dich, also von daher würde mir da auf jeden Fall noch was einfallen. Ich habe aber eine Schlussfrage an dich jetzt. Wenn du ein Ministerium in Bund, Land oder ein EU-Kommissariat wählen müsstest, du wirst also von mir dazu gezwungen, welches wäre das und warum?
Ja, das ist natürlich eine schwierige Frage. Ich habe auch vorher schon so ein bisschen drüber nachgedacht, weil ich ja schon die Vorwarnung hatte, dass da so eine Frage kommt. Ich sag mal so, in meiner Brust schlagen zwei Herzen. Ich bin auf der einen Seite Ordnungsökonom. Das würde jetzt dafür sprechen, dass man so ein Ministerium wie Wirtschaft nimmt oder vielleicht sogar Justiz. Nun bin ich kein Jurist, aber sozusagen all diese Ordnungsfragen sind ja irgendwie auch, also Verfassung, Wirtschaftsordnung, Verbraucherschutz und was ist ja alles irgendwie Justizministerium auch schwerpunktmäßig da. Also das wäre sozusagen so das eine. Und das andere ist jetzt so, ich bin ja auch jemand, der viel zum Thema Konflikte macht und Terrorismus und Kriminalität und so. Und dann, da wäre natürlich so Inneres oder Verteidigung oder so. Ja, also ich mache auch was zu internationalen Konflikten. Das wäre auch spannend. Und dann, wenn ich mich jetzt tatsächlich entscheiden müsste und für ein Ressort, was all diese Dinge so ein bisschen verbindet, dann würde ich, glaube ich, das Außenministerium nehmen. Und zwar deshalb, weil mir natürlich auch die multilaterale Ordnung, ja, also zum Beispiel die Welthandelsordnung, das ist was mir tatsächlich sehr am Herzen liegt. Da mache ich auch eine ganze Vorlesung zur Welthandelsordnung. Und ich glaube, wir haben so viel Koordinationsbedarf global und gleichzeitig ist durch die USA unter Trump, durch China und so ist diese multilaterale globale Ordnung so sehr unter Druck momentan, dass ich mich da, glaube ich, engagieren möchte. Also das lege mir tatsächlich sehr, sehr am Herz. Und da ist so ein bisschen halt Ordnung drin, ja, und es ist aber auch ein bisschen Konflikt drin, weil es natürlich auch um Konfliktthemen potenziell geht. Und es ist noch so ein bisschen so eine Herzenssache, dass mir tatsächlich diese multilaterale Ordnung wichtig ist und ich die gerne erhalten möchte oder sogar verbessern möchte. Dass wir also auch im Klimabereich beispielsweise mal ein bisschen vorankommen.
Ja, das klingt sehr gut. Ja, dann bedanke ich mich ganz herzlich bei dir. Das war ein ganz spannendes Gespräch. Ich wünsche dir noch einen sehr schönen Tag und hoffe, dass wir uns demnächst mal wieder hören. Tschüss.
Ja, ganz herzlichen Dank und auch dir einen schönen Tag noch.
Danke. Das war der Liberaler Politik Podcast mit Martina Behmsteck. Wenn es dir gefallen hat, freue ich mich, wenn du eine Bewertung dalässt, zum Beispiel bei Apple Podcasts, denn das erleichtert es anderen Hörerinnen und Hörern, diesen Podcast zu finden. Auch über ein Abo freue ich mich und wenn du beim nächsten Mal wieder dabei bist. Thank you.